Einer trage des anderen Last, passt gleich. Ja, was mich am Glauben immer wieder fasziniert, das ist, dass er eigentlich viel weniger, ich sag mal, schweißtreibend ist, als viele gerade außenstehende Menschen denken. Nicht? Landläufig wird ja gedacht, Christen streben nach einem hohen Ideal. Nicht? Sie bemühen sich so wie Jesus zu leben. Nicht? Manche haben auch diese Armbänder, WWJD, What Would Jesus Do? Das kann furchtbar anstrengend werden und ein Weg, der dann auch notwendig mit Missverständnissen gekennzeichnet ist. Denn, das muss man ja anerkennen, wer reicht schon an so ein Ideal auch heran? Und dann sind dann auch die vielen Sachen, die man nicht darf, nicht? Das wird ja dann auch von außen oft so gesehen. Und ich finde, eine Sache, die dabei völlig vergessen wird, ist, dass es ja noch einen ganz anderen Aspekt gibt, der dabei völlig ausgeblendet wird. Christsein bedeutet ja auch, mir ist ein Helfer an meine Seite gestellt. Gleichsam, ich möchte mal sagen, so eine Art Hilfsmotor, der dazu führt, dass wir uns nicht abstrampeln müssen, sondern dass wir mit Rückenwind unterwegs sind. Ich rede vom Heiligen Geist. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich das erste E-Bike an mir vorbeiziehen sah. Das war im Berliner Stadtverkehr. Ich selbst war auch mit meinem Fahrrad unterwegs und neben mir stand eine, ehrlich gesagt, ziemlich übergewichtige Fahrradfahrerin. Und ich dachte so innerlich, toll, dass die Sattelstange sie auch trägt. Und als es dann aber grün wurde, da schoss diese Dame zu meiner Überraschung mit einer solchen Geschwindigkeit vorwärts, wie ich ihr das niemals zugetraut hätte. Und irgendwie passte dann auch ihre sehr betuliche Bewegung an den Pedalen überhaupt nicht zu dieser unfassbaren Beschleunigung, die dann da mit dabei war. Und ich konnte machen, was ich wollte. Ich bin ja dann zur nächsten Ampel hinterhergehetzt. Ich habe die nicht mehr eingeholt. Irgendwie war das Ding auch nicht auf 25 begrenzt in dieser alten Zeit. So, die hängte mich ab, ich schwitzte sie nicht. So, und wenn ich das nun als eine Metapher, als so ein Sinnbild mal des Heiligen Geistes nehme, dann möchte ich das mit der Aufforderung verbinden, im übertragenen Sinne quasi, fahrt mehr E-Bike. Also nutzt die Kraft, die euch da angeboten wird, um geistlich voranzukommen. Und ich möchte dieses Thema Heiliger Geist dabei aber nicht auf der Radrennbahn jetzt irgendwie zelebrieren, sondern ich möchte uns in den täglichen Querfeldeinfahrten des Lebens sozusagen dabei mit einem sehr erdigen Thema kommen, nämlich dem geistgemäßen Umgang mit den Tücken geistlicher Gemeinschaft. Es geht um den Gemeindealltag. Es geht um das ganz normale Leben, nicht sozusagen die höheren Weihen der Ekstase, auch wenn ich jetzt vom Heiligen Geist spreche. Ich lese aus dem Galaterbrief von Paulus im 5. und 6. Kapitel. Da heißt es: Ich sage aber, sagt Paulus, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sag's nochmal voraus, die solches tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Tja, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das gehört so zu den Top 10 Trausprüchen, würde ich sagen. Die Realisten unter den Heiratswilligen wählen das ganz gerne, weil sie sagen sich, Lasten gehören zum Leben dazu. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und es ist schon gut, wenn einer im Zweifel da ist, der auch mal mit anpackt. Stimmt. Allerdings ist die Sache im Zweifel vermutlich sogar noch schwieriger, denn hinter diesem Satz steht ja auch die Erfahrung, dass wir selber einander immer wieder auch zur Last fallen. Das Verliebte, das jetzt nicht unbedingt im Blick haben, das sollte man ihnen wahrscheinlich nachsehen. Aber es gehört tatsächlich dazu. Aber abgesehen davon muss man auch sagen, dass dieses Wort von Paulus eigentlich einen ganz anderen Zusammenhang aufruft. Es geht um ein Wort für den Gemeindealltag. Hier kann die Gemeinde prüfen, ob sie das Wirken des Heiligen Geistes auch wirklich beherzigt, ob sie aus seiner Kraft leben möchte. Denn, so argumentiert Paulus, wenn ihr aus dem Heiligen Geist lebt, dann sollt ihr auch dem Heiligen Geist folgen. Also frei übersetzt, wenn wir denn schon ein E-Bike besitzen, dann lasst uns auch den Motor einschalten. Und da kommen wir zu der Besonderheit christlicher Ethik. Da heißt es nicht, strengt euch an, ihr Pappnasen, haut in die Pedale, was ihr könnt. Und wer am Lebensende genug geackert hat, der ist dann vielleicht im Recall der Ewigkeit, so sage ich das mal. So im Sinne von, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Nee, es heißt, wer sich an den Gekreuzigten ranhängt, wer sich darauf beruft, dass Gott aus Liebe in Christus alles getan hat, was für uns zu tun ist, der wird von einer solchen Dankbarkeit, von einem solchen Vertrauen und von einer solchen Hoffnungskraft durchströmt, die ihm das Strampeln in der Mühle des Lebens wie ein E-Bike erscheinen lässt. Das ist sozusagen der Punkt. Nun kannte natürlich Paulus keine E-Bikes, gab es ja noch nicht. Er wanderte auf seinen Missionsreisen durch Kleinasien bis Europa. Es war heiß, man kriegt Durst. Und sein Bild ist deshalb, finde ich, völlig naheliegend, das erfrischende Wasser, das unsere Lebensgeister zurückbringt. Und was hilft der beste Brunnen, wenn man nicht drankommt an das Wasser? Was hilft das Kreuz Jesu, das Geschenk der Liebe Gottes, wenn Ordnung, wenn Strukturen und Beziehungen in unserem Leben... Hier habe ich mich verschrieben. Was hilft das Kreuz Christi, das Geschenk der Liebe Gottes, wenn Ordnung, Strukturen und Beziehungen... wenn wir nicht... manchmal ist die Negation das Problem. Also was hilft all das, wenn wir keine Strukturen, Ordnung und Beziehungen in unserem Leben ausbilden, damit sie zu Gefäßen des Geistes Gottes werden? Damit wir mit seiner Kraft gefüllt und erfüllt werden. Das ist das Bild, was dahinter steckt. Wir müssen sozusagen wie so eine Art, wie nennt sich denn dieses, es gibt doch so einen Brunnen, der hat so mehrere Schalen, ja genau, die dann so ineinander fließen. Nicht? Also dieser Fluss muss in Gang kommen. So, das ist das Bild, was im Grunde genommen Paulus da bringt. Nicht? Und stattdessen saugen wir allerlei auf, auch andere Geister, die dann zu Verhaltensweisen führen, die mit dem Heiligen Geist dann überhaupt nichts zu tun haben, sondern vielmehr davon zeugen, dass wir eines ganz anderen Geistes Kind sind. Und darum sagt Paulus, sorgt vor, dass ihr Gefäße des Geistes sein könnte, dass ihr die Liebe Gottes verkörpert, dass eure Bereitschaft zum Dienst zum Zuge kommt. Und dann wird Geistwirken ganz lebenspraktisch eben mit diesem Satz illustriert, einer trage des anderen Last. Daran wird das sichtbar. Und dahinter steckt die Einsicht, manchmal wird einem die Gemeinschaft in der Gemeinde zur Last. Ich glaube, kennen wir alle. Man möchte eigentlich überhaupt nicht dienen. Es ist nicht der Geist der Liebe und der Wahrheit, der uns bestimmt, sondern... Menschen profilieren sich auf Kosten anderer, Ich vergleiche mich mit anderen, um mich aufzuwerten. Andere dienen mir zur Selbstbestätigung. Nicht so wie im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Nicht? Da geht der Pharisäer beten und sagt, lieber Gott, vielen Dank, dass ich nicht so bin wie der. Hat natürlich da ein Kriterium gewählt, wo er gut rauskommt. Nicht? Und der betet nicht, wie gut, dass ich nicht so eine arme Sau bin wie der da. Kennen wir auch. Wenn ich dieses Ministerium leiten würde, dann solltet ihr mal sehen. Und Paulus sagt, ja, einer trage des anderen Last. Werde Gefäß des Geistes, werde christusförmig. Er hat nicht seine Expertise rausgestellt, sondern er hat gedient. Statt auf den Schwächen der anderen herumzuhacken, überlege lieber, wie du unterstützen kannst. Nicht der Vergleichspunkt, der wird immer so gewählt, dass der andere dabei besonders schlecht wegkommt. Die eigenen Sünden dagegen, die fallen natürlich unter diese Kategorie. Na klar, keiner perfekt, nicht nobody's perfect. Ja, wehe dir, sagt Paulus, du hast deine Sünden halt woanders. Spüre sie nicht bei anderen auf und vergiss dabei, dass du selbst ja auch gefährdet bist. Sehr realistisch. Einer trage des anderen Last. Jesus hat unsere Sünden nicht herausgestellt, sondern er hat sie getragen. Stellt euch vor, wir würden das so handhaben. Was für ein Rückenwind das in unserer Gemeinde erzeugen würde. Das ist wie E-Bike fahren. Jesus hat unsere Sünde getragen. Er hat sie nicht zerredet. Er hat sie nicht ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt, um sich dann als Heiliger zu profilieren, sondern diese Menschen, also guck dir das doch an, alles Abschau. Jesus hat unsere Sünde getragen. Das prägt eine Gemeinschaft ganz neu. Ich hatte mal die Freude, diesen Gedanken dem türkischen Staatspräsidenten vorzutragen. Ich hatte den mal bei uns in der Kirche zu Besuch. Ich war in Potsdam für so eine Kirche zuständig, die direkt so am Wasser gelegen war. Und die hatten so eine Ausflugsdampferfahrt gemacht. Dann kamen die beiden bei mir an. Und auf diesem Vorplatz der Kirche war ein großes steinernes Kreuz. Und ich war kurze Zeit vorher selber in der Türkei und habe dann die Gelegenheit genutzt. Ich bin ja Pfarrer, kein Diplomat, nicht? Und habe gesagt, nicht Türkei, ja, Menschenrechtsverletzung, gibt schon so dies und das zu erzählen. Der Bundespräsident wurde langsam nervös. Ich habe dann auf das Kreuz gewiesen und habe gesagt, Toleranz, das kommt von diesem Kreuz. Die Toleranz des Kreuzes, tolerare heißt ja tragen, ertragen. Und Toleranz hat viel mit der Fähigkeit zu tun, die Andersartigkeit unserer Mitmenschen zu tragen. Ja, damit zurechtzukommen, dass andere nicht so sind wie ich selbst. Und das Christentum hat zu dieser Kultur einiges auch beigetragen. Es hat auch das ganz andere leider beigetragen, aber von der Sache her scheint mir das Genuine zu sein. Ist unsere Sache ja oft nicht. Wir stellen Unterschiede gerne schrill heraus. Wir möchten gerne, dann glauben wir, dann wäre die Welt total in Ordnung. Wenn alle so wären, so wie ich, das wäre eigentlich super. Ne? Nicht, dass wir Menschen nach unserem Bilde umgestalten, das wünschen wir uns. Ich fand das einmal trefflich in einem Interview von einem Fußballtrainer wiedergegeben. Es war eine fantastische freudsche Fehlleistung. Er sagte, jeder darf hier reden, wie ich denke. Der Satz hätte auch von Erich Mielke stammen können, oder? Ja, er steckt auch in jedem von uns, habe ich gedacht. Ja, wie sollen wir es stattdessen machen? Gar nichts mehr sagen vielleicht. Den anderen einfach machen lassen. Oh, muss jeder so für sich selber wissen. Nee, Paulus rät, dem anderen im Geist der Sanftmut nachzugehen. Ich finde, das ist eine schöne Definition für das, was ich Gemeindeseelsorge nennen möchte. Es geht nicht darum, sich in das Leben von anderen Leuten einzumischen, sondern sie zu tragen, weil das Ergehen des anderen mir nicht gleichgültig sein kann. Es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern dass im Geist der Sanftmut dem anderen geholfen wird. Sanftmut ist dabei das Ergebnis einer ehrlichen Selbsteinschätzung. Was du beim anderen geißeln möchtest, ist dir an anderer Stelle deines Lebens längst zum Verhängnis geworden. Wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, wirst du es merken. Das ist übrigens auch der Geist, mit dem ich gerne in Beichtsituationen gehen möchte, nicht? Manche Leute denken ja, oh Gott, ich gehe zum Pastor, ich gehe zur Beichte und wenn ich dem das erzähle, was ich erlebt habe oder was ich getan habe, nicht, dann wird der sonst was denken. Ich sage, nee, ich sage euch, was ich denke. Ich denke, hätte mir auch passieren können. Manchmal bin ich sogar überrascht, wie fein manches Gewissen anschlägt. Da überlege ich dann bei mir, ob ich vielleicht schon viel zu abgebrüht bin. Aber was ich gewiss noch nie gedacht habe, ist, ey, was für eine Sau, wie kann der nur? Das habe ich noch nie gedacht. So, wie gehen wir mit der Last des anderen um? Eins muss man sich ja klar machen. Sünde, wenn man sich den biblischen Befund anguckt, hat irgendwie was Klebriges, bleibt immer irgendwas haften. Die Bibel spricht von den Folgen der Sünde als was Fesselartiges. Sünde führt zur Verstrickung, heißt es. Und ich finde, die beste Illustration, die sozusagen aus unserem Gedankenkreis dazu zu haben ist, ist die Thematik der Sucht. Wenn ich beispielsweise Alkoholiker bin und ich saufe gerade nicht, dann habe ich dennoch ständig mit den Wirkungen dieser Sucht zu tun. Und selbst wenn ich da rausfinde aus dieser Sucht und ich trocken bin, dann gibt es ja Folgeschäden, die bleiben, nicht? Was weiß ich, labile Gesundheit, Konzentrationsprobleme, im schlimmsten Fall Hirnschädigungen. Sünder leben in Verstrickung. Wir alle leben in diesen Verstrickungen. Und selbst wenn Vergebung erfolgt ist, sind ja die Folgen der Sünde noch zu tragen. Wir müssen damit leben. Und da kommen wir ins Spiel. Einer trage des anderen Last. Und das ist nicht nur passiv gemeint im Sinne von ertragen. Naja, den muss ich jetzt auch noch ertragen mit seiner Sünde. Nein, tragen beinhaltet mit anpacken. Das schaltet dann schon mancher wieder den E-Motor ab und sagt, habe ich nicht selber genug zu tragen? Ich strampel doch schon selbst so doll. Aber zum Gefäß des Geistes werden wir, wenn wir die eigene Befreiung nachempfinden, wenn wir an Situationen denken, wo uns jemand etwas abgenommen hat. Ist das so? Wenn einer mittragen hilft, dann habe ich schon wieder eine Hand frei. Entdecke neue Freiräume für mich. Last kann auch Schuld sein, wo Menschen eine gemeinsame Geschichte haben. Ich glaube, da ist es unumgänglich, da wird man einander auch manchmal zur Last. Also auch ich den anderen, nicht nur die mir. Und wenn wir im Heiligen Geist leben, dann wollen wir auch die Marschorder des Heiligen Geistes beachten und die Konsequenzen der Kraft des Heiligen Geistes beherzigen. Und die erste und die wichtigste Kraft, die der Heilige Geist schenkt, ist die Kraft der Vergebung. Ich glaube, dass wir zum Vergeben wirklich Kraft brauchen. Viele meinen, ohne das auszukommen, das verrät schon ihre Sprache. Ich entschuldige mich. Semantisch ist das Quatsch. Das können wir gar nicht. Schuld existiert gegenüber einem anderen. Der muss sie erlassen, muss ihre zerstörende Wirksamkeit als beendet erklären. Und dieser falsche Sprachgebrauch zeigt auch, dass wir ständig aus der Selbstvergebung leben. Vergebung muss aber zugesprochen werden. Entschuldigen kann doch nur der andere, an dem ich schuldig geworden bin. Und das birgt auch auf Seiten des Gläubigers eine Gefahr. Wenn wir das zu früh sagen, ach, reden wir nicht mehr drüber, schwamm drüber, dann reden wir noch in Jahren drüber. Wenn Entschuldigungen zu schnell und zu oberflächlich zugesprochen werden, dann sind sie oft eine billige Ausrede. Dann entspringt sie eigentlich der Unfähigkeit, das gemeinsame Verhältnis, was ja gestört ist, neu zu ordnen. Sie ist vielmehr so eine Form von Verdrängung, im Sinne von, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Einer trage des anderen Last bedeutet hier, stellen wir uns doch der Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und schauen wir dem ins Angesicht und machen nicht zu früh die Augen zu, sondern gehen wir zusammen unters Kreuz und legen dort diese ganze Last der Schuld gemeinsam ab. Im realistischen Blick, einerseits auf ihre zerstörerische Kraft und auch die Kosten für ihre Eindämmung und im ebenso realistischen Blick auf den liebenden Herrn, der dafür mit seinem Leben eingestanden hat. für die des Schuldigers ebenso wie für mich und meine Schuld, die ich vielleicht an anderer Stelle trage. Und ich finde, dann rückt sich der Horizont zurecht, dann erfahren wir, was das heißt, Vergebung. Vergebung hat übrigens auch eine einschlägige Wirkung auf das Gedächtnis, sollte sie zumindest. Ich hörte mal von einem Paar, wo der Mann erzählte, immer wenn wir uns streiten, dann wird meine Frau historisch. Du meinst hysterisch? Nein, nein, historisch. Sie sagt mir, was ich in der Vergangenheit schon alles falsch gemacht habe. Und dann sage ich, ja, das haben wir doch alle schon besprochen. Ja, aber ich erinnere dich daran, wie oft ich dir schon vergeben habe. Gott macht das anders. Er versenkt an der tiefsten Stelle im Meer unsere Schuld. Und wenn uns zu einer Fährfahrt über das Meer an Deck die Mütze vom Kopf weht, nicht, und die so langsam davon segelt, dann wissen wir, die ist weg. Ja, da brauchst du auch keinen Gedanken mehr dran verschwenden, die ist halt weg. Da überlegen wir nicht mehr, wie wir die wiederkriegen. Und so sollten wir es auch mit vergebener Schuld machen. Einer trage des anderen Last. Juden haben dafür übrigens eine großartige Ritualisierung dieser Meer-Versenk-Geschichte. Am Neujahrstag, so habe ich mir sagen lassen, gibt es dort wohl den Brauch, dass man so an einem Fluss entlang geht. Und dann stülpt man alle seine Hosentaschen nach außen und entledigt sich all der Dinge sozusagen symbolisch für das, was einen in der Vergangenheit belastet hat. Um wieder frei zu werden für die Gemeinschaft. Finde ich eine großartige Idee. Wir sollten auch an Flüssen spazieren gehen, haben wir ja auch hier. Zu einer Sache muss in diesem Zusammenhang auch noch was gesagt werden, zum Tratschen. In Gemeinschaften kennt man sich ja, man weiß viel voneinander und das birgt natürlich die Gefahr des Geredes. Und Tratschen gehört nicht zum Tragen der Last des anderen, denn da wird die Last nicht klein, sondern sie wird erst richtig groß gemacht. Während die Beichte sozusagen das Gegenteil ist. Es ist ja so eine Art systematische Müllabfuhr, die Schuld aus der Welt schafft und gleichzeitig unsere Fähigkeiten stärken soll, wieder Gefäß des Heiligen Geistes zu werden. Nicht? Der Tratsch dagegen, oh, der bringt die Sünde erst so richtig in die Welt hinein, der verstopft die Gefäße des Geistes. Also für alle Ärzte, nicht, Tratsch wirkt sklerotisch. Wir sollen aber den Geschwistern helfen, die Folgen der Sünde zu tragen, statt sie neu aufzuwärmen und im Gedächtnis der Gemeinschaft zu halten. Nee, das sollen wir gerade nicht. Wir sollen Herolde, wir sollen Botschafter der Vergebung sein, nicht der Sünde. Ja, aber stattdessen zerren wir immer wieder am Rucksack der anderen, machen ihn noch so ein bisschen schwerer, erinnern dran. Ja, stattdessen sollen wir Tragkraft in der Gemeinde entwickeln, sollen sie erhöhen. Und das bedeutet, die Lebenslast der anderen zu meistern helfen. Und Sünde und Schuld so an der Seite zu postieren, dass nicht jeder x-beliebige gleich wieder drüber stolpert. Einer trage des anderen Last. Das bedeutet, last not least, die Fürbitte. Wir beten füreinander. Mir geht die Last des anderen so nahe, dass ich sie mit anderen gemeinsam vor Gott bringe. Wir tun das in der Überzeugung, dass Gott keine Last zu groß ist. Ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Ich glaube, es hängt mit dem Geheimnis der Liebe zusammen. In der Liebe werden Lasten leicht. Wie in folgender Geschichte, die ich zum Abschluss noch kurz erzähle. Ein Mädchen kommt schwer bepackt die Straße hoch und ein Mann, der ihr entgegenkommt, erkennt, dass sie eine Person trägt und sagt dann ganz mitleidig, Mensch, du trägst aber eine schwere Last. Und das Mädchen schaut ganz verwundert rein und antwortet, ich trage doch nur meinen Bruder. Einer trage des anderen Last. Amen.